Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Blackbox Berlin, einer Podcast-Reihe der Hans-Seidel-Stiftung. Mein Name ist Janine Klose und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Am 26. September in diesem Jahr findet die Wahl zum 20. Deutschen Bundestag statt. Es geht um viel. Es geht um die nächste Ära, eine Zeit ohne Bundeskanzlerin Angela Merkel nach 16 Jahren. Es geht um Deutschland und es geht um Europa. Dem Bundeswahlleiter zufolge sind ja 60,4 Millionen Deutsche wahlberechtigt und davon 2,8 Millionen Erstwählerinnen und Erstwähler. Und zudem steht die Wahl natürlich unter dem Eindruck der weltweiten Corona-Pandemie. Über den Wahlkampf, die Bundestagswahl und alles, was so dazwischen liegt, möchte ich mit meinem heutigen Gast gerne sprechen. Herzlich willkommen, Herr Dr. Volker Ulrich.
Hallo Frau Klose, hallo Nine.
Die heutige Besonderheit besteht ja darin, dass wir uns eigentlich gar nicht sehen können, weil Sie sitzen ja, ich weiß gar nicht, Sie sind in Ihrem Wahlkreis?
Ja, ich bin in meinem Wahlkreisbüro und komme gerade auch vom Infostand und habe nachher nochmal eine Runde mit meinem Team, wo wir die nächsten Wochen ganz intensiv besprechen. Ich wäre gern nach Berlin gekommen, aber im Augenblick natürlich geht der Wahlkreis, gehen die direkten Kontakte mit den Bürgern vor.
Ja, das kann ich sehr gut verstehen. Ich befinde mich auch gar nicht in Berlin, Herr Ulrich. Ich bin ausnahmsweise mal in Bamberg. Ich habe gerade meine Sommertour durch Bayern begonnen, wenn man so will. Und von daher sind wir gar nicht so weit voneinander entfernt.
Hätten Sie ja fast nach Augsburg kommen können. Wobei, wenn ich das auch verraten darf, Sie sind ja eine Kennerin auch guten Bieres und da ist Bamberg vielleicht nicht ganz die verkehrte Stadt. Ja, wobei Augsburg auch eine gute und intensive Biertradition hat.
Ja, Herr Ulrich, wir kennen uns ja nun schon persönlich aus dem Rechtsausschuss im Deutschen Bundestag und für all diejenigen, die Sie noch nicht kennen, würde ich Sie noch mal kurz vorstellen. Sie sind seit 2013 Bundestagsabgeordneter, direkt gewählt für Augsburg Stadt und Königsbrunn und natürlich sind Sie der innen- und rechtspolitische Sprecher der CSU-Landesgruppe.
Ja, soweit korrekt. Hatte noch ein paar mehr Funktionen. Zum Beispiel war ich Obmann unserer Fraktion im Untersuchungsausschuss Attentat am Breitscheidplatz. Ich bin Mitglied der Parlamentarischen Versammlung des Europarats und dort auch Vorsitzender des Richterwahlausschusses für den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige internationale Funktion, die nicht jeden Tag in der Öffentlichkeit steht, aber die dennoch für die Fragen von Demokratie und Menschenrechte in Europa zentral ist. Und daneben engagiere ich mich noch im Auswärtigen Ausschuss und im Europaausschuss, also rundweg eine spannende Tätigkeit in Berlin.
Also wirklich. Und Sie sind ja nun auch Rekordredner im Deutschen Bundestag. 168 Mal sprachen Sie allein in dieser Legislaturperiode im Hohen Haus. Das ist ja unglaublich. Und unter Ihren Kollegen sind Sie ja auch unter dem Spitznamen Allzweckwaffe bekannt. Sie sind breit aufgestellt und vielseitig interessiert. Ich würde gerne mal wissen wollen, wie kommt es eigentlich dazu, dass Sie immer so viel reden? Und vor allen Dingen, welchen Stellenwert räumen Sie denn der Parlamentsrede so generell ein?
Also, dass ich so oft für die Fraktion reden darf, ich will das ja mal eingrenzen, man spricht ja nicht allein für sich als Abgeordneter, sondern man ist immer auch ein Sprecher für seine Fraktion, für die politische Familie, die einen trägt. Das hat sich einfach in der letzten Wahlperiode bereits ergeben. Ja, ich war da ja noch ohne Funktion in unserer Fraktion und habe mich dann um die eine oder andere Rede gedrängt. Und dann war es auch so, dass es viele schwierige Themen gab, wo niemand so recht reden wollte, sei es Adoption oder Gleichstellungsfragen, Themen aus dem Staatskirchenrecht oder auch schwierige Fragen zum Thema Rechtsextremismus. Und da habe ich mich immer gemeldet und war bereit, auch jede Rede zu übernehmen. Und wenn es nachts um 1:30 war. Und ich habe das offenkundig gar nicht so schlecht gemacht, sodass tatsächlich mehr und mehr Arbeitsgruppen bereits in der letzten Fraktion auf mich zugekommen sind und mich gefragt haben, Mensch, Volker Ulrich, da hätten wir noch ein Thema, bisschen schwierig, willst du nicht die Rede übernehmen? Habe ich natürlich gemacht. So. Und in dieser Wahlperiode war es im Grunde genommen ganz ähnlich. Ja, klar, ich bin durch meine Interessen im Rechtsausschuss, im Innenausschuss, im Auswärtigen Ausschuss, im Europaausschuss ohnehin in einer Position, wo man einige Debatten hat bestreiten können. Dazu kam aber, dass gerade im Bereich Kultur, Medien, Kinder- und Jugendhilfe, die Kollegen mich dann gefragt haben, Mensch, willst du diese Rede nicht übernehmen? Und so hat sich das eine das andere ergeben. Ich glaube auch, dass ich die Rede insgesamt nicht ganz so schlecht gemacht habe, weil die Fraktion immer wieder gesagt hat, Mensch, Volker Ulrich, da wäre eine Rede, willst du das nicht machen? Ich gebe das zu, mich auch für die eine oder andere Rede gemeldet, weil die mir wichtig war, weil es ein Thema ist, was mir eine Herzensangelegenheit ist. Aber, und es mag jetzt erstaunlich klingen, ich habe auch ziemlich viele Reden abgelehnt in dieser Wahlperiode. Da wird jetzt jeder sagen, ja Mensch, 168 Reden, da bleibt ja gar kein Raum, die abzulehnen. Na eben doch, weil ich am Donnerstag in den letzten 3 Jahren im Untersuchungsausschuss Breitscheidplatz als Obmann beschäftigt und gebunden war und tatsächlich dann, wenn ich Zeugeneinvernahme hatte, im Untersuchungsausschuss eben nicht reden konnte. Ich will auch einräumen, dass die CSU es in der gemeinsamen Bundestagsfraktion etwas leichter hat als die CDU, weil in manchen Debatten dann eben doch ein CSU-Redner gesucht wird. Und ich war dann auch bereit, sage ich mal, eine Rede zu halten, als es um die Maskenaffäre ging beispielsweise, wo keiner so recht sich zu Wort melden wollte, habe ich gesagt, gut, das mache ich auch, weil das auch dazu gehört, sich da zu stellen. Ja, und das ist die Geschichte, wieso ich dann auch in dieser Wahlperiode auf die besagte Zahl von 168 Parlamentsreden komme.
Das ist beachtlich. Sie befinden sich ja nun derzeit auf einer Sommertour. Was erlebt man denn da so und was steht denn noch auf der Agenda bis zur Bundestagswahl?
Also die Sommertour ist keine Erfindung des Wahlkampfs. Die mache ich in der Tat jedes Jahr, weil ich einfach mir ein bisschen Zeit nehmen will, mit Unternehmen, mit Verbänden, mit Menschen ins Gespräch zu kommen, um einfach zu erfahren, was bewegt die Menschen, was ist wichtig, bei Startups, im Handwerk, im sozialen Bereich, bei großen Unternehmen, aber auch in ganz persönlichen Gesprächen mit den Menschen. Ich war zum Beispiel heute Morgen bereits in einer Bäckerei und bin als Brezenbäcker angelernt worden. Das heißt, ich habe das wirklich mal gelernt, wie man so eine Brezel schlingt. Habe mich dann auch mit dem Bäckermeister, der übrigens seine Bäckereikette erst vor 3 Jahren gegründet hat und stark auf Nachhaltigkeit und regional setzt, lange über die Stellen, den Stellenwert des Handwerks unterhalten. Das war wirklich ein gutes Gespräch. War gestern bei der Tafel in Königsbrunn, wo Ehrenamtliche gegen Lebensmittelverschwendung kämpfen und auch den Bedürftigen helfen. Ich war bei der Bahnhofsmission, bei einem Start-up im Bereich Mode, wo eine junge Gründerin über das Internet Maßkonfektion, aber nur für Damen, anbietet. Das sind also ganz spannende Einblicke, wo ich wirklich viel lerne und das hilft mir dann auch sehr stark für die parlamentarische Arbeit.
Wie gestalten Sie denn Ihren Wahlkampf? Was macht Ihnen am meisten Spaß?
Ja, das sind natürlich die Begegnungen mit den Menschen, positives Feedback. Ich war gestern am Infostand und da kam eine Dame zu mir, die sich gefreut hat, mich zu sehen. Und sagt, ja, jetzt sehe ich Sie endlich persönlich. Sie haben so einen vertrauenserweckenden und sympathischen Blick auf den Plakat und ich wollte Sie einfach mal in echt kennenlernen und das ist es mir gleich nach wenigen Tagen passiert und Sie haben meine Stimme, weil Sie vertrauenserweckend aussehen, viel für Augsburg tun. Das sind doch die Begegnungen, die einem Freude bereiten, die einem auch Bestätigung geben und da weiß man auch, dass der ganze Einsatz für die Menschen und für die Region im Bundestag nicht umsonst ist.
Ja, und Sie machen wirklich viel, also ich verfolge Sie ja auch auf Social Media und Sie sind da ordentlich unterwegs, also Hut ab, so soll das sein.
Ja, es gehört ja auch so dazu. Ich meine, es wird niemand gezwungen, Bundestagsabgeordneter zu sein, aber wer diese Tätigkeit ausfüllen darf, wer das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürgerinnen bekommen hat, ja, der muss es doch vom ersten bis zum letzten Tag ausfüllen.
Ja, meint man, das stimmt. Es gibt ja nun auch ein gemeinsames Wahlprogramm der CDU-CSU. Das heißt, ein Programm für Stabilität und Erneuerung gemeinsam für ein modernes Deutschland. Das sind immerhin gut 140 Seiten. Können Sie uns ein paar Punkte vielleicht benennen? Was wollen denn die CDU und CSU? Was wird uns erwarten?
Ja, der entscheidende Punkt ist, dass wir unser Land weiter modernisieren, ohne aber unser Land schlecht zu reden. Wir sind gut durch die Krise gekommen, wir haben eine Wirtschaftskrise überstanden, ohne dass die Arbeitslosigkeit stark gewachsen ist. Jetzt geht es aber darum, weiter zu modernisieren, das Aufstiegsversprechen zu erneuern, steuerlich zu entlasten, Innovation und Klimaschutz zuzulassen, aber auch die Rolle unseres Landes in der Welt weiter zu definieren und uns klar machen, dass wir in einer ganz spannenden Zeit leben, auch in einer herausfordernden Zeit. Es geht um die Frage, welche Art von Gesellschaft schafft stärker Wohlstand und garantiert Rechtsstaatlichkeit und Freiheit? Sind das die demokratischen liberalen Gesellschaften oder überwachende autoritäre Regime? Und das wird die Sollbruchstelle der nächsten Jahre werden. In welche Richtung bewegt sich die Welt? Und ich glaube und ich bin davon überzeugt, dass es wesentlich darauf ankommt, die liberalen demokratischen Gesellschaften mit Rechtsstaatlichkeit, Grundrechten und Menschenrechten zu stärken. Und diese Rolle wird in der Welt neu verhandelt und da müssen wir dabei sein. Das geht mit unserem Land, aber es geht nur gemeinsam mit einem vereinten Europa.
Und sind das dann zugleich auch die großen Zukunftsfragen? Also Klimaschutz hatten Sie ja schon erwähnt. Wären das zum Beispiel oder ist so ein Thema, was wahlentscheidend sein könnte Ihrer Ansicht nach?
Ich glaube, dass niemals bei einer Bundestagswahl ein Thema alleine wahlentscheidend ist. Die Menschen haben völlig unterschiedliche Lebenslagen und ihnen sind jeweils andere Dinge wichtig. Ich glaube, dass man auch die Frage der inneren Sicherheit, von Gesundheit und Pflege, von Rente, von Arbeitsplätzen nicht einfach missachten darf, sondern die sind wichtig in der Agenda, genauso wie die Frage Klimaschutz. Da wird es entscheidend darauf ankommen, mit welchen Konzepten schaffen wir klimapolitische Fortschritte. Wollen wir das durch Verbote oder durch Verzicht oder wählen wir den klügeren Weg durch Innovation und durch Vernunft? Und das wird auch eine ganz entscheidende Weggabelung bei dieser Bundestagswahl sein. Die Frage Klimaschutz wird eine wichtige Rolle spielen, aber es ist eben nicht die allein ausschlaggebende Entscheidung bei dieser Wahl.
Und wie war denn eigentlich die Zusammenarbeit mit der CDU?
Ja, die war gut. Ich meine, ich bin ja auch Landesvorsitzender des Arbeitnehmerflügels der CSU, also der CSA, die mit dem Arbeitnehmerflügel der CDU, also der CDA, sich sehr eng abgestimmt hat. Wir haben auch gemeinsam Punkte für das Wahlprogramm erarbeitet, von denen sich übrigens ziemlich viele auch im Wahlprogramm finden. Und ich meine, da kann und konnte man durchaus Einfluss nehmen auf das, was die Union in den nächsten Jahren vorhat.
Daneben hat ja nun die CSU auch ein eigenes Wahlprogramm, wenn man so will, sozusagen als Ergänzung zum gemeinsamen Programm. Was sind denn dort so Programmpunkte, von denen Sie uns jetzt mal so berichten könnten?
Ja, ich will jetzt nicht die ganzen 18 Seiten referieren. Ich glaube, entscheidend ist, dass es auf den einen oder anderen Akzent noch ankommt, wenngleich die Union dann stark ist, wenn sie geeinigt ist und sich gemeinsam auch in möglichen Koalitionsverhandlungen auf Grundsätze einigt. Aber ich meine schon, dass die Vollendung der Mütterrente oder die stärkeren Abschreibungen bei privaten Klimaschutzaufwendungen oder bei Kinderbetreuungskosten Dinge sind, die die Menschen ihrer Lebensrealität abholt und die man tatsächlich in nächster Zeit auch umsetzen sollte.
Jetzt haben wir ja nun ein bisschen über das Wahlprogramm der CDU-CSU gesprochen, aber wie kommt es eigentlich zu so einem Wahlprogramm? Welche Schritte sind dabei zu bedenken?
Ja, so ein Wahlprogramm ist letztlich das Ergebnis der Arbeit von vielen, vielen auf allen Ebenen der Partei. Da fließt die Expertise ein, die die Abgeordneten über die Jahre hinweg entwickeln und erarbeiten, aber auch die konkrete Programmarbeit in den Kreis- und Bezirksverbänden von CDU und CSU, aber übrigens auch der Arbeitskreise und Arbeitsgemeinschaften, was heute als Antrag formuliert wird und vielleicht morgen in einem Vorstand angenommen wird, kann sich übermorgen, weil es eine kluge Idee ist, kann sich wiederfinden in einem Wahlprogramm. Und das zeigt die große Kraft und Stärke auch von Volksparteien, dass Ideen tatsächlich entstehen können, dass Ideen gemessen werden an der Frage, sind sie tauglich fürs Gemeinwesen und dann letzten Endes auch in einem Wahlprogramm dann erscheinen.
Ich behaupte jetzt einfach mal, dass sich nicht jeder und jede das Wahlprogramm so als Bettlektüre genehmigt. Wie erfahren denn die Menschen ansonsten von Wahlinhalten oder Wahlschwerpunkten?
Es mag sich zwar nicht jeder das Wahlprogramm durchlesen, wenn wir ehrlich sind, fragt es vielleicht jeder 20. irgendwo am Infostand und es werden sich auch nicht alle das dann im Internet komplett durchlesen und zu Gemüte führen, aber gerade für die Themen, die für die Menschen in ihren jeweiligen Lebenslagen wichtig sind, gibt es schon auch eine hohe Informationsdichte bei der Bevölkerung. Sie weiß schon, was die unterschiedlichen Parteien fordern Und auch wenn das nur vielleicht ausschnittsweise ist, die wesentlichen Punkte sind bekannt, weil es ja noch andere Plattformen als das Wahlprogramm selbst gibt, um die Botschaften zu transportieren. Und darüber hinaus ist ja für den Wahlerfolg nicht allein die Programmatik entscheidend, sondern auch die Frage, wem traut man zu, das Land gut zu führen, ordentlich zu regieren, wer genießt Vertrauen, wer kann auch in Krisenzeiten den Menschen unterstützend zur Seite stehen, wer hat bewiesen, dass er bereits regieren kann, bei wem ist schlichtweg das Land in guten Händen. Auch darauf kommt es bei Bundestagswahlen an.
Und es ist ja auch so, dass immer mehr Menschen sich online informieren, beispielsweise auf Social Media und sicherlich auch ein digitaler Wahlkampf betrieben wird. Aber welchen Stellenwert im Wahlkampf geben Sie denn den Cyberangriffen, den möglichen oder Fake News?
Also das Thema Fake News oder gezielte Desinformation ist ein sehr ernsthaftes. Man merkt eben, dass durch die Omnipräsenz von sozialen Medien man schlichtweg auch die Schattenseiten in Kauf nehmen muss. Nämlich, dass man oftmals nicht unterscheiden kann, was ist noch Wahrheit und wo beginnt die Lüge. Und manchmal ist es so, dass je häufiger man eine Lüge wiederholt, desto eindringlicher wird sie von manchen geglaubt. Es gab bei anderen Wahlen in Europa, aber auch bei den Präsidentschaftswahlen in den Vereinigten Staaten, sowohl 2016 als auch 2020, Einflussnahmeversuche von außen. Ich glaube schon, dass wir die Integrität von Wahlen an sich schützen müssen, aber vor allen Dingen muss auch klar werden, welche Desinformationsprozesse im Vorfeld ablaufen. Nicht umsonst hat auch das Bundesamt für die Sicherheit in der Informationstechnik vor Einfluss von außen gewarnt, übrigens auch von Hackerangriffen auf Kandidatenseiten und Ähnliches. Ich glaube, dieses Thema muss man sehr ernst nehmen und da brauchen wir auch eine klare Strategie, wie wir gegen Einflussnahme von außen, aber auch gegen Fake News und gegen die gezielte Lüge vorgehen.
Man muss sich ja nun auch neuen Wählergruppen öffnen, insbesondere auch jungen Menschen. Wie wollen Sie denn beziehungsweise die CSU dies bewerkstelligen und welche Rolle spielt denn dabei Identitätsthemen?
Ich glaube, dass die Interessen der jungen Generation genauso vielfältig liegen wie übrigens im Rest der Bevölkerung. Zu glauben, dass die jungen Menschen nur ein Thema bewegt, wäre zu kurz gedacht. Klar spielt das Thema Klimaschutz eine Rolle, aber das ist nicht das einzige Thema. Wenn ich in Schulklassen bin, und das war ich vor Corona sehr oft, und ich habe jetzt wieder in den letzten Monaten begonnen, dann kommen auch ganz andere Fragen nach der Zukunft von Europa, nach der Zukunft des Verbrennermotors, nach Arbeitsplätzen, nach der Frage von Bildung, auch nach der Frage der Unterstützung von Familien, Naturschutz, Tierwohl, das spielt alles eine Rolle. Das lässt sich nicht nur auf ein Thema reduzieren. Und ich glaube, dass junge Menschen sehr, sehr gut umgehen können mit sozialen Medien, sie haben eine hohe Kompetenz im Bereich Medien und können sich auch Informationen selbst zusammensuchen. Gleichwohl brauchen wir natürlich auch Angebote, die niederschwellig sind, um junge Menschen zu erreichen. Das heißt jetzt nichts, ja. Weiß, dass Sie das auch mal gemacht haben, ist echt ganz nett, dass man jetzt so ein Tänzchen aufführen muss bei TikTok oder bei Instagram. In meinem gesetzten Alter ist es dann ohnehin nur noch albern, ja. Aber ich glaube schon, dass man auch Angebote niedrigschwellig aufbereiten muss, um den Zugang zu jungen Menschen zu finden. Um sie auch für Politik insgesamt zu begeistern.
Das sehe ich doch ganz genauso, Herr Ulrich. Ja, wie wichtig sind Ihnen denn persönliche Umfragewerte, beziehungsweise sage ich mal, welche Rolle sprechen Sie denn dem Auf und den Ab von Umfragewerten zu?
Umfragewerte sind auf der einen Seite immer nur Momentaufnahmen, die aus einer momentanen Stimmung entstehen. Sie geben aber dann doch auch ein gewisses Bild wieder, das man weder unter- noch überschätzen darf. Wenn Sie jetzt im Augenblick eine Umfrage haben, dann ist der Erhebungszeitraum meistens 1 bis 2 Tage, während bei einer Bundestagswahl ganz realistisch mittlerweile 4 Wochen abgestimmt wird. Ja, die Briefwahl beginnt irgendwann mal Ende August und der letzte Stimmzettel wird am 26. September um 17:59 Uhr in die Urne geworfen. Ja, man hat also 4 Wochen lang Bundestagswahl. Und da ändern sich natürlich auch Stimmungen. Klar ist aber auch, dass bei einer Bundestagswahl die Bürgerinnen und Bürger nicht nur nach momentanen Stimmungen, sondern auch nach längerfristigen Überzeugungen abstimmen. Und das stimmt mich auch in Augsburg positiv. Ich habe da eine wirklich sehr gute Bilanz vorzuweisen. Die Augsburger wissen um meinen Einsatz und meinen Fleiß. Und deswegen glaube ich auch, dass gerade diese Arbeit von den Menschen, vor allen Dingen auch mit der Erststimme, honoriert werden wird.
Könnte sich eigentlich die Erschöpfung der Menschen durch die Corona-Pandemie in einer Art Verdruss oder Frust beim Wahlverhalten umschlagen? Und vor allem die wichtigere Frage, wie möchten Sie animieren zum Wählen?
Ich glaube, zunächst einmal sind wirklich viele Menschen froh, dass sie gut durch die Pandemie gekommen sind, dass die Arbeitsplätze erhalten wurden, dass das Gewerbe auch durch die Hilfen am Leben erhalten werden konnte. Die Menschen sind froh, dass sie erstmal geschützt wurden und jetzt auch durch die Impfungen vor schweren Verläufen gefeit sind und auch die Möglichkeit haben, dass Normalität zurückkommt. Impfen ist der Weg zur Normalität, der letztlich auch dazu führt, dass Freiheitsbeschränkungen nicht mehr verhältnismäßig sind. Ich glaube, das ist die große Anzahl der Menschen in unserem Land, die so denken. Deswegen glaube ich nicht, dass die Pandemie dort zu großen Verwerfungen führt. Klar, es gibt auch einige, die das völlig anders einschätzen. Manche eher esoterisch, mit einer Skepsis gegenüber Impfen und manche auch ganz krass staatsablehnend in Sachen Querdenker. Das gibt's, aber ich glaube, es ist nur eine laute Minderheit und entspricht nicht der Mehrheitsmeinung auch in der Bevölkerung.
Herr Ulrich, ist eigentlich das Ring um die Kanzlerkandidatur schon verarbeitet? Mal so ehrlich, unter uns?
Also unter uns beiden und den hoffentlich Zehntausenden, die den Podcast irgendwann mal hören. Ich meine, ja, auf alle Fälle, ja. Also es war ein hartes Ringen. Hat aber auch gezeigt, dass die Union echt eine starke Volkspartei ist. Zwei Volksparteien, CDU und CSU, mit zwei wirklich grandiosen Ministerpräsidenten. Das ist jetzt Armin Laschet, der Kandidat, der macht das wirklich gut, ist ein Mann des Ausgleichs, der hat sich durchgesetzt in der CDU, jetzt auch bei der Frage Kanzlerkandidatur, der regiert Nordrhein-Westfalen wirklich sehr erfolgreich mit der FDP, einer Koalition, bindet alle Flügel in der CDU ein. Und Markus Söder, gar keine Frage, ist sehr starker Ministerpräsident mit einer klaren Haltung, auch mit der Hingewandtheit zu Zukunftsthemen. Und es ist gut, dass die Union beide hat. Und wer Union wählt, übrigens bei der Bundestagswahl, bekommt auch beide, ja. Armin Laschet als Kanzler und Markus Söder als Ministerpräsident und CSU-Vorsitzender in einer Koalition in Berlin. Und ich glaube, das ist das, was wir anderen Parteien auch voraus haben.
Und werden Sie Frau Merkel eigentlich vermissen?
Ja, wer wird Frau Merkel nicht vermissen? Ich glaube, sie hat in den letzten 16 Jahren, aber vor allen Dingen in den letzten 8 Jahren, auch in der Zeit, in der ich in der Fraktion mitwirken durfte, natürlich durch ihre Art unser Land geprägt. Sie ist sogar weltweit zu einer Art Ikone geworden, auch für liberale, demokratische Haltungen. Und ihre ganz besondere und besonnene, ruhige, persönliche Art wird natürlich fehlen. Aber klar ist auch, zur Demokratie gehört der Wechsel, auch in hohen Staatsämtern, und ich glaube, dass sie unser Land gut geführt hat und jetzt ist eben dann auch Zeit, das in andere Hände zu übergeben. Eine Volkspartei und übrigens auch der Deutsche Bundestag insgesamt ist ja nicht eine Einrichtung, die nur auf den Kanzler fixiert ist. Wir haben eben dann doch keine Präsidialdemokratie, sondern eine starke Volksvertretung, ein Bundestag, der ein Eigenleben zurecht entwickelt und eine Fraktion, die eigene Ideen und Haltungen hat. Und in unserer parlamentarischen Demokratie ist es eben nicht allein die Regierung, die das Heft des Handels in der Hand hat, sondern auch der Bundestag mit den Fraktionen und die Fraktion sich wiederum mit der Anbindung in die Partei hinein.
Ich möchte vielleicht noch mal einen kleinen Ausblick auf die Postwahl werfen, weil wer regieren will, der braucht ja nun auch Partner. Welche wären Ihnen denn am liebsten?
Weil ich will jetzt niemanden von unseren politischen Mitbewerbern aufwerten, indem ich sage, er wäre jetzt schon irgendwie koalitionstauglich. Die Parteien im Deutschen Bundestag, die vollständig im demokratischen Spektrum stehen, also CDU, CSU, SPD, FDP und Grüne, die müssen auch gegenseitig koalitionsfähig sein. Es gibt bei uns eine ganz klare Absage an Kooperationen und Zusammenarbeiten mit der AfD, aber auch mit den Linken. Da tun sich die Grünen und die SPD wesentlich schwerer. Deswegen muss man schon aufpassen, ob man wirklich Grün oder SPD wählt. Am Ende wacht man mit einem Linksbündnis auf. Das wäre für unser Land und für die Verantwortung der Welt fatal. Bei der FDP weiß man auch nicht so genau, was man bekommt. Wenn man die FDP jetzt wählt, bekommt man nicht regieren. Oder bekommt man eine Ampel oder ist die FDP dann doch mit uns oder mit der SPD zusammen? Also das weiß man nicht. Deswegen meine ich, man soll zunächst einmal für sich selbst kämpfen und danach nach einer klugen Koalition Ausschau halten.
Jetzt sind wir leider schon am Ende unserer Zeit fast angelangt. Ich würde Ihnen vielleicht noch zwei persönliche Fragen stellen wollen. Und zwar zum einen im gemeinsamen Wahlprogramm steht ja drin, ich zitiere mal, wir wollen, dass Deutschland eine starke Heimat bleibt, in der möglichst viele Menschen nach ihrem persönlichen Glück streben können. Da würde ich doch gern wissen wollen, was ist Glück in Ihrer Heimat?
Ja, das ist eine ganz, ganz schwierige Frage. Irgendwie ist das Streben nach Glück ja auch eine Formel, die ja sich schon wiederfindet in der Unabhängigkeitserklärung der Vereinigten Staaten, The Pursuit of Happiness. Und ich finde zunächst einmal, jeder sollte Glück für sich selber definieren. Das ist für die Menschen völlig unterschiedlich. Für manche ist es Glück, wenn sie mit dem Hund spazieren gehen können. Für andere findet sich das Glück in der Familie, für die anderen auf dem Rücken der Pferde. Manche haben Glück durch eine Erfüllung im beruflichen Bereich. Manche schätzen die kleinen Freuden des Alltags und manche Menschen sehen gar nicht, dass sie vielleicht sich auch in den kleinen Dingen erfreuen könnten und sollten. Und das sind die Menschen so völlig unterschiedlich. Dem Augsburger sagt man ja nach, den Schwaben allgemein, nach dem Sprichwort nicht geschimpft, ist genügend gelobt, ja. Von daher bin ich ja manchmal ganz zufrieden, wenn man auch ganz sattsam schweigt. Ansonsten bin ich einfach der Meinung, die Menschen sollten im Augenblick die Ferien und den Sommer genießen, die Zusammenkunft, klar, Corona-konform, mit Freunden und mit Familie. Auch das gibt einer Gesellschaft insgesamt Halt.
Und es ist ja nun wirklich auch eine besonders herausfordernde Aufgabe, zwei Städte und deren Bürgerinnen und Bürger im Deutschen Bundestag zu vertreten. Das war ja Augsburg-Land und Königsbrunn. Wie werden Sie dem denn gerecht?
Ich glaube, das ist eine ganz besondere Konstellation, weil ich es gar nicht weiß, ob es tatsächlich noch einen weiteren Wahlkreis gibt, wo es sich nur um zwei Städte dreht. Interessanterweise ist auch die erste Stadt praktisch exakt zehnmal so groß wie die zweite. Also Augsburg hat 300.000 Einwohner und Königsbrunn knapp 30.000. Jetzt wohnen auch noch meine Eltern in Königsbrunn, also in dem kleineren Teil, sodass ich dann natürlich meine Zeit entsprechend aufteile. Es sind auch völlig unterschiedliche Problemstellungen, die Menschen haben. Im Zentrum ist Augsburg Großstadt und dann gibt es natürlich in der Peripherie auch fast schon ländliche Räume. Klar, nicht ganz so wie jetzt in anderen ländlichen Wahlkreisen, aber eben auch. Und es erfordert völlig andere Einstellungen zu den Problemen. Ich sag mal so, jeder Teil meines Wahlkreises, egal ob die Stadtteile in Augsburg oder Königsbrunn, erfahren den gleich hohen Einsatz und ich bin dort, wo ich angefragt werde und wenn es irgendwie geht, bin ich da und kümmere mich um die Probleme. Und natürlich, das ist der Vorteil, wir haben sowohl in Augsburg als auch in Königsbrunn jeweils ein CSU-Bürgermeister, in Augsburg eine Urbürgermeisterin, in Königsbrunn Bürgermeister, und da passt natürlich dann der direkte Draht optimal und so können wir da gemeinsam auch Dinge angehen und gestalten.
Ja, jetzt sind wir leider wirklich schon am Ende, Herr Ulrich. Ich würde es vielleicht noch mal in ein paar Worten zusammenfassen wollen. Also wir haben heute einiges über das gemeinsame Wahlprogramm der CDU-CSU erfahren. Wir haben erfahren, wie Herr Ulrich seinen Wahlkampf gestaltet, welche Rolle er beispielsweise Cyberangriffen, Fake News und Desinformation gibt. Und Ja, und an dieser Stelle möchte ich euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, motivieren, auch wählen zu gehen. Denn wählen ist ein Grundrecht und es gehört zu den wichtigsten Rechten, die wir Bürgerinnen und Bürger haben. Denn so können wir in der Politik ein bisschen mitbestimmen. Und da lohnt es sich doch, am Wahltag ins Wahllokal zu gehen oder vorher vielleicht die Briefwahl zu beantragen, falls ihr im Urlaub seid, krank seid oder einfach keine Lust habt, die Couch zu verlassen. Also aufkreuzen und ankreuzen. Ja, Herr Dr. Ulrich, es hat mich wirklich gefreut, dass wir uns heute austauschen konnten und Sie uns mit Ihrem großen Wissensschatz zur Verfügung standen. Für die Bundestagswahl drücke ich Ihnen an dieser Stelle die Daumen, weil ich möchte Sie auch in der nächsten Legislaturperiode wieder am Rednerpult stehen sehen.
Das ist ganz freundlich, ja. Würde mich auch freuen und ich bin optimistisch, dass das klappt. War ein tolles Gespräch. Gerne jederzeit wieder.
Passt schön auf euch auf. Bis zum nächsten Mal, eure Janine.